Die heutige Predigt ist für solche, die Herzprobleme haben. Und ich denke, es sind einige von euch heute in der Früh hereingekommen mit diesen Herzproblemen. Aber bevor es hier zu Missverständnissen kommt, möchte ich sagen, ich meine damit nicht jene Symptome, die man so mit einer Glycerintablette unter der Zunge oder durch eine Operation behandeln kann. Ich meine auch nicht so Herzrhythmusstörungen oder Herzflimmern oder Angina pectoris oder wie die alle heißen. Ich bin kein Arzt, ich bin ein Verkündiger, ich bin ein Pastor. Und als solche geht es mir um jene Herzbeschwerden, die man auch ein verängstigtes oder auch ein verunsichertes Herz nennen könnte. Seht ihr, man kann ein sehr gesundes Herz haben und trotzdem ernstliche Herzprobleme haben. Und darum geht es auch in unserem Text heute, den ich vorlesen möchte und mit dem wir uns beschäftigen möchten, nämlich aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 14, wo Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn's nicht so wäre, hätte ich's euch gesagt. Denn ich gehe ja hin, um die Städte für euch bereit zu machen. Und wenn ich nun hingehe und die Städte für euch bereit mache, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Lasst uns noch einmal beten miteinander. Herr, wir bitten dich jetzt, dass du dieses Wort lebendig machst. Dein Wort ist lebendig. Lass es lebendig werden für jeden Einzelnen heute Morgen. Lass es ein Wort sein, das jedem Einzelnen etwas zu sagen hat und dass wir nicht gleich, sondern verändert auch wieder hier hinausgehen. Sprich du zu uns, salbe du meine Lippen, dass es dein Wort ist und nicht Menschenwort ist. Amen. Wer vor einigen Wochen das Seminar oder vor einer Woche bei diesem Seminar, der weiß, dass man dieses Wort erschrecke, unterschiedlich übersetzen kann, dass es das griechische Wort unterschiedliche Bedeutung haben kann. Es kann so viel bedeuten wie innerlich bewegt sein, betrübt sein, im Inneren sehr erregt sein oder sogar erschüttert sein. Jesus fordert also seine Jünger hier auf, seid nicht erschüttert, seid nicht betrübt, seid nicht innerlich bewegt von etwas. Und am Ende von dem Kapitel in Vers 27 wiederholt er es ja noch einmal, da sagt er noch einmal, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und wir fragen uns, warum sagt Jesus das seinen Jüngern hier an dieser Stelle? Warum waren sie innerlich irgendwie bewegt, betrübt, erschüttert? Wenn wir den Zusammenhang von diesem Vers ansehen und Kapitel davor, dann werden wir dort sehen, dass die Jünger mit Jesus in einem Raum versammelt waren, um das Passamahl zu feiern. Jenes Mahl, von dem wir ja auch hier unser Abendmahl ableiten und wo Jesus diese Worte sprach, dieses Brot ist mein Brot, das ich euch gebe, das ist mein Leib, dieses Blut ist der neue Bund. Er sagt es seinen Jüngern damals auch. Aber im Johannesevangelium passiert etwas anderes. Dort wird uns berichtet, dass Jesus etwas Eigenartiges tat. Es war sowieso ein ganz eigenartiger Abend hier mit den Jüngern. Dort heißt es, Jesus legte sein Obergewand ab, er nahm auf ein Tuch, er band es um, er goss Wasser aus in ein Becken und er begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und dann trocknete es ab. Und wir fragen uns, warum schildert Johannes das in diesem Kapitel so ausführlich? Deshalb, weil alles, was Jesus hier tat bei dieser Fußwaschung, eigentlich ein Sinnbild für das war, was Gottes riesiger, großer, wunderbarer Heilsplan ist. Und Jesus war gerade im Begriff, diesen Heilsplan zu erfüllen. Das heißt, er wusste, dass es der letzte Abend ist seines Lebens, dass er am nächsten Tag den Römern überliefert werden würde und dass er gekreuzigt werden würde. Aber die Jünger wussten das nicht. Für die Jünger war es etwas Eigenartiges, was er hier tat. Sie begriffen nicht, dass eigentlich Jesus hier ihnen zeigte, dass Gott einen gewaltigen Plan hatte und dass dieser Plan hier in Erfüllung gehen würde. Aber es passierte noch etwas anderes, auch an diesem Abend. Denn diese feierliche Stimmung, die es da offensichtlich gab, wurde ganz plötzlich unterbrochen durch eine Ankündigung, die Jesus machte. In Kapitel 13, Vers 21 hören wir, dass er zu ihnen sagte: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und ich sehe diese 12 Männer fast vor mir, wie sie einander ziemlich ratlos und auch bestürzt anschauten und sich fragten: Warum? Wer? Verraten einer von uns? Wer würde so etwas tun? Und dann kam es noch heftiger. In Vers 33, in Kapitel 13, Vers 33 sagte Jesus nämlich zu ihnen: Liebe Kinder, ich bin nur noch eine kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber wie ich es zu den Juden gesagt habe, sage ich es jetzt auch zu euch: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und wir können uns wirklich vorstellen, wie sehr die Jünger aufgrund dieser Nachricht jetzt beunruhigt, verunsichert, fragend waren. Und Petrus war es ja wieder, der als erstes fragte: Herr, warum können wir nicht mitkommen? Warum können wir dir nicht folgen? Ich will sogar mein Leben für dich lassen. Und Jesus antwortete ihm: Du willst dein Leben für mich lassen? Und wirklich, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du wirst mich verleugnen. Nicht nur einmal, auch nicht zweimal, sondern dreimal, ehe der Hahn kräht. Mit anderen Worten, Jesus sagte zu ihm: Nein, Petrus, nein, du wirst furchtbar versagen. Aus Angst, aus Feigheit und anschließend wird es dir furchtbar leid tun. Und ich denke, von diesem Augenblick an war in diesem Raum eine Atmosphäre der Bedrücktheit, der Besorgnis, der Betroffenheit und im Fall von Petrus sogar von Beschämtsein. Nun, heute ist Advent, der erste Advent. Das Wort Advent bedeutet so viel wie kommen, ankommen, aber auch erwarten. Wir verbinden damit eigentlich dieses Erwarten oder dieses Warten auf Weihnachten, das Fest, an dem wir an die Geburt Jesu denken. Wir denken vielleicht auch an das zweite Kommen Jesu, dass er wiederkommen wird. Aber was Advent noch bedeutet, ist auch diese Zeit dazwischen, zwischen dem Kommen Jesu, dem ersten Kommen Jesu und dem Wiederkommen. Diese Zwischenzeit. Und in dieser Zwischenzeit befinden wir uns. Und auch unser Text handelt eigentlich von dieser Zeit dazwischen. Es geht um dieses Weggehen Jesu. Und für die Jünger muss es etwas Furchtbares gewesen sein, als er ihnen das sagte. Denn denken wir, 3 Jahre waren sie jetzt mit ihm beisammen gewesen. Sie hatten mit ihm alles geteilt. Sie hatten mit ihren eigenen Augen gesehen, welche Wunder er getan hatte. Sie hatten erlebt, wie er in einer vollmächtigen Verkündigung die Menschen in seinen Bann zog. Und sie waren auch dabei, als Jesus sich mit den damaligen geistlichen Autoritäten auseinandersetzte und sie erlebten, wie er sie alle in den Schatten stellte mit seinen Reden. Und sie hatten große Erwartungen an Jesus gehabt. Sie hatten ihn hingesetzt. Und nun saß Jesus da und sagte ihnen, dass er sie verlassen würde. Aber er sagte nicht nur, dass er sie verlassen würde, sondern er sagte zugleich auch, dass sie nicht mitkommen könnten. Er sagte nicht nur, dass er sie verlassen würde, sondern dass sie auch nicht mitkommen könnten. Sie, die eigentlich stets mit ihm waren, vergessen wir nicht, sie hatten eigentlich alles in ihrem Leben hinter sich gelassen. Sie hatten im wörtlichen Sinn ihre Boote an Land gezogen. Sie hatten ihre ganze Hoffnung auf ihn gesetzt. Und nun will er gehen und sie können nicht mitkommen. Und ich denke, so beschäftigte sie alle diese Frage: Was kommt jetzt auf uns zu? Wie wird alles werden? Wie wird alles enden? Was wird jetzt aus uns werden? Was werden wir jetzt machen, wenn unser Herr nicht mehr unter uns ist. Ich denke, an diesen Punkt im Leben der Jünger schließt sich heute Morgen auch unsere persönliche Situation an. Nun, wenn ich allerdings so in die Runde schaue, dann sehe ich eigentlich keinen, der wirklich sehr besorgt aussieht. Ich sehe fast nur frohe und entspannte Gesichter. Das mag ein gutes Zeichen sein. Es ist auch möglich, dass einige nur so etwas wie eine Maske tragen und dass dahinter doch etwas anderes noch steckt und sich verbirgt. Auch das ist in Ordnung. Es muss ja nicht jeder wissen, wie es wirklich innerlich in uns aussieht. Aber nehmen wir an, ich hätte die Gabe, eure Gedanken und Gefühle zu sehen. Was würde ich wirklich sehen? Würde ich dort bei dem einen und anderen doch so ein Herzproblem entdecken? Würde ich hinter so manchem lächelnden Gesicht eigentlich Traurigkeit, Sorge sehen? Verbergen sich nicht hinter so mancher Fröhlichkeit ganz heimliche Ängste und Sorgen und hinter so mancher Unbekümmertheit dunkle Gedanken? Und ich denke hier nicht nur an diese Weltprobleme, die uns jetzt alle bewegen, Nordkorea. Was wird daraus werden? Wird es zu einem Atomkrieg führen? Terror? Werden auch wir betroffen sein davon? Nein, ich denke so ganz persönliche Fragen und Sorgen. Wie entwickelt sich mein Kind? Was wird aus ihm einmal werden oder aus ihr einmal werden? Oder wie geht es mit der Krankheit aus von meinem Liebsten, von meinen Lieben? Wird sich auch vielleicht die schwierige Arbeitsstelle an meinem Arbeitsplatz irgendwann einmal ändern? Wird da etwas daraus werden? Vor einigen Tagen las ich einen Artikel in der Zeitung über den früheren deutschen Tennisstar Boris Becker. Wir wissen alle, dass er während seiner Glanzzeit sich ein Vermögen angehäuft hat, ein mehrfacher Millionär wurde, aber dann einen sehr aufwendigen Lebensstil führte und viele Affären hatten. Steuerhinterziehung war auch damit. Und das brachte ihn letztlich an den finanziellen Ruin. Und dann im Juni dieses Jahres, da wurde er als zahlungsunfähiger eingestuft, verarmt. Und in einem Interview anlässlich seines 50. Geburtstags, da sprach er nicht nur von seinen Sorgen und seinen Gefühlen, von seinen Schulden, sondern auch von seinen 4 erwachsenen Kindern oder halberwachsenen Kindern, die auch von seiner finanziellen Not betroffen sind. 4 zutiefst verunsicherte junge Menschen. Und er sagte, sie fragten ihn und sie sprachen ganz offen mit ihm. Müssen wir aus unserer Wohnung ausziehen? Kannst du überhaupt noch die Kosten für unsere Schulausbildung bezahlen? Und wo werden wir dann in Zukunft wohnen? Verunsicherung. Ich denke, wenn wir wie ein Arzt eine Diagnose für unsere heutige Zeit erstellen sollten, dann wäre diese Diagnose Verunsicherung. Und auch die Jünger waren zutiefst verunsichert. Sie waren verstört und besorgt. Aber Jesus wäre nicht Jesus, hätte er das nicht bemerkt. Und so tröstete er sie. Er tröstete sie in einer sehr liebevollen Art und Weise, nämlich er sagte, euer Herz erschrecke nicht. Seid nicht bekümmert. Macht euch euer Herz mit solchen Fragen nicht schwer. Und wir fragen uns, ja, ist das nicht ein bisschen einfach, das nur zu sagen? Aber Jesus ging noch einen Schritt weiter. Er gab ihnen auch einen Weg dorthin. Er sagte nämlich zu ihnen, glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glauben und Vertrauen, das sind eigentlich geistliche Zwillinge. Wenn ich sage, ich glaube, dann sage ich zugleich auch, ich vertraue. Und glauben wir wirklich jemanden, wenn wir jemanden wirklich glauben, was er uns sagt, dann vertrauen wir ihm auch. Oder umgekehrt, wenn wir ihm vertrauen, dann glauben wir ihn auch. Und damit komme ich zu einem ersten Punkt aus unserem Text heute Morgen. Was auch immer auf uns zukommt, Jesus sagt, vertraue Gott. Was auch immer auf uns zukommt, vertraue Gott. Jesus tröstet ihre erschrockenen Herzen, indem er sie auffordert, auch wenn ihr mich nicht seht, auch wenn ihr mich nicht sehen werdet, auch wenn ich scheinbar nicht unter euch bin, setzt euer Vertrauen ganz und gar auf mich. Seht ihr, für das Volk Israel war der Glaube an die Gegenwart Gottes etwas sehr Vertrautes. Im fünften Buch Mose, Kapitel 31, Vers 6, da sagt Moses zu dem Volk, seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, von den Feinden, von denen sie umgeben werden. Denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir, sagte Moses seinen Leuten. Und auf diesen Glauben, denke ich, bezieht sich auch das, was Jesus hier zu seinen Jüngern sagt. Wenn er sagt, vertraut Gott und vertraut mir. Er sagte zu ihnen, ihr glaubt an Gott, obwohl er unsichtbar ist. Ihr glaubt an seine Liebe, auch wenn ihr ihn niemals zuvor noch gesehen habt. Ihr glaubt an seine Fürsorge, an seine Versorgung für euch, auch wenn ihr seine schützende Hand noch nicht wirklich physisch gesehen habt. Und genauso sagt Jesus, glaubt auch an mich, auch wenn ich nicht mehr sichtbar unter euch bin. Vertraut mir. Siehe, sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sagt er am Ende seiner Himmelfahrt in Matthäus 28, Vers 22. Es waren seine letzten Worte an seine Jünger. Ich bin bei euch alle Tage. Und das gilt auch für uns. Jesus bittet uns förmlich, hört doch auf mich, vertraut mir. Gib mir alle deine Situationen, gib mir deine Sorgen, deine Lasten, gib sie mir. Gib mir auch, wenn du schuldig geworden bist. Gib sie mir. Ich kann damit umgehen. Und die Frage ist, tun wir das wirklich? Vertrauen wir wirklich Jesus in jeder Situation unseres Lebens? Vertrauen wir ihm wirklich alle unsere Lasten, die wir tragen, an? Oder schleppen wir sie nicht eigentlich doch noch immer selbst mit? Sind wir nicht wie dieser Bauer, der mit einem schweren Rucksack an Kartoffeln zum Markt geht und unterwegs ihm ein Fuhrwerk überholt und der Fuhrmann bleibt stehen und bittet ihn und ladet ihn ein, doch aufzusteigen und mitzufahren. Er nimmt ihn mit und der Bauer nimmt diese Einladung sehr dankend dann an und setzt sich auf den Wagen. Und als der Kutscher nach einiger Zeit zurückblickt, sieht er, wie der Bauer noch immer seinen schweren Rucksack auf seinen Schultern hat. Und so fragt er ihn, ja, sag einmal, warum trägst du noch immer deinen Rucksack? Warum legst du ihn nicht ab? Worauf der Bauer antwortet, weißt du, du bist mir schon so freundlich gegenüber gewesen, dass du mich mitgenommen hast. Aber ich wollte deinen Wagen nicht noch extra belasten, auch mit meinem schweren Rucksack. Nun, wir lachen und sagen dumm. Eine dumme Geschichte. Aber ich denke, sie sagt etwas auch oft über uns selbst aus. Wir schleppen unser Paket, wir schleppen unseren Rucksack mit unseren Sorgen und mit unseren Gedanken mit und denken nicht daran, dass Jesus eigentlich sagt, gebt sie mir. Wir haben heute diesen Vers, der Benedikt hat diesen Vers heute bekommen, sein Geburtstagsvers. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Er wird dafür sorgen. Wisst ihr, Jesu Schultern sind so viel breiter als unsere. Und deshalb ladet er uns ein. Und wenn Jesus uns einladet, ihm unsere Sorgen zu geben, unsere Unsicherheiten, unsere Lasten, warum tun wir es nicht? Jesus ist da. Vertraut ihn. Vertrauen wir ihm. Was beunruhigt uns? In welchem Chaos stecken wir vielleicht ganz persönlich drin? In welcher Unsicherheit befinden wir uns? Wenn wir wirklich Jesus vertrauen, wenn wir wirklich an ihn glauben, dann dürfen wir es ihm jetzt geben und er nimmt sie uns ab. Seht ihr, einer der schönsten Lieder aus dieser alten Liedersammlung, die es früher gegeben hat, dieser Liederschatz, der leider, denke ich, wirklich verloren geht und langsam verloren gegangen, da gibt es dieses wunderbare Lied, So nimm denn meine Hände. Die Älteren werden dieses Lied noch kennen. Und in der dritten Strophe dieses Liedes heißt es so wunderbar, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein Seligende und ewiglich. Ist das nicht ein wunderbarer Text? Ja, die neuen Lieder sind auch schön und wunderbar. Aber ganz ehrlich, manchmal denke ich, sie kommen nicht so ganz heran an den Schatz dieser alten Lieder. Und es ist schade, dass wir diesen alten Schatz mehr oder weniger immer wieder verlieren. Jesus sagt uns, dass wir auch in dieser Zeit, wo wir ihn nicht wirklich vor uns sehen, trotzdem ihm vertrauen können, weil er hier ist. Aber gleichzeitig sagt Jesus seinen Jüngern noch einen zweiten Trost. Er sagt noch etwas. Er sagt ihnen nicht nur, ihr werdet immer hier bleiben, sondern er sagt ihnen auch, es kommt etwas Neues auf euch zu. Und Advent, haben wir gesagt, bedeutet auch warten, erwarten. Und auch Jesus sagt hier seinen Jüngern, hängt euch an diese Erwartung, dass etwas Neues auf euch zukommt. Auch wenn ihr mich nicht seht, bin ich nicht nur bei euch, sondern ich bereite euch auch eine Stätte vor. Einen Ort, wo ihr einmal hinkommen werdet. Petrus, der ganz offensichtlich aus diesem ganzen Geschehen so viel von Jesus erlebt und mitbekommen hat und geistlich dadurch zu einem ja, wirklichen Schatz geworden ist, der schreibt in seinem Brief, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Darum werdet ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude jubeln, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich euer Heil. Seht ihr, Jesus tröstet seine Jünger mit dieser Verheißung, dass etwas auf Neues kommen wird. Dass etwas Neues, etwas Vollkommenes, etwas Ewiges kommen wird. Wenn ich hingehe, dann bereite ich euch eine neue Stätte. Und wenn Jesus spricht und wenn Jesus davon redet, vom Haus meines Vaters und von den vielen Wohnungen hier in Vers 2, von der Stätte, die er ihnen bereiten will, dann spricht er vom Himmel. Dann spricht er von einem Ort, den Johannes in seiner gewaltigen Schau in der Offenbarung beschreibt, wo es heißt, siehe die Stätte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und Johannes setzt dann vor, das wird ein Ort sein, wo der Tod nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Alte ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Paulus schreibt im Philipperbrief etwas Ähnliches, wenn er sagt, unsere Heimat ist im Himmel. Nun, dieser Gedanke mag vielleicht einigen von uns noch fremd vorkommen. Himmel, ja, aber jetzt schon. Ein Pastor, der fragte während seiner Predigt einmal seine Gemeinde, wer von euch will in den Himmel kommen? Und alle Hände gingen in die Höhe. Nur ein kleiner Junge saß in der dritten Reihe und der zeigte nicht auf. Und nach dem Gottesdienst ging der Pastor auf ihn zu und sagte, na Kleiner, warum hast du die Hand nicht gehoben, willst du nicht in den Himmel kommen? Worauf der Kleine antwortete, oh ja, Herr Pastor, ich möchte auch in den Himmel kommen. Aber wie Sie das gesagt haben, da habe ich so verstanden, als ob Sie jetzt schon eine Gruppe von Freiwilligen rufen, die gleich jetzt mitgehen. Und da wollte ich nicht dabei sein. Ich wollte heute Nachmittag noch einmal Fußball spielen. Wo ist der Himmel, ist die Frage. Und wann ist es soweit? Wir wissen es nicht. Und trotzdem ist der Himmel eine Realität. Und für so manchen Menschen, der von Schmerzen und Leid gequält ist, ist der Gedanke an den Himmel ein gewaltiger Trost und gleichzeitig auch eine Hoffnung, die Jesus ihm gibt mit dieser ewigen Wohnung. Und deshalb denke ich, dass wir uns immer wieder auch mit diesem Gedanken beschäftigen sollen. Die Joni Erickson Tada, diese Frau, die als junges Mädchen bei einem Schwimmunfall, bei einem Tauchunfall querschnittsgelähmt wurde und seit ihrem, glaube ich, 17. Lebensjahr in einem Rollstuhl sitzt, sie weiß wie kein anderer Mensch, was es heißt, in so einem zerschundenen Körper zu leben. Und ihre große Hoffnung, die sie in all diesen Jahren ihres Lebens getragen hat, ist dieser Gedanke, dass eines Tages in der Ewigkeit sie einen neuen Leib haben wird, mit gesunden Gliedern. Und sie schreibt in einem ihrer Bücher, irgendwo in meinem zerbrochenen Körper liegt der Same für das, was ich einmal sein werde. Mein Gelähmtsein macht die Erwartung auf das, was ich einmal sein werde, umso größer, wenn ich meine ausgezerrten und leblosen Beine mit wunderbaren Auferstehungsbeinen vergleiche. Wenn es im Himmel Spiegel gibt, und ich bin sicher, es gibt solche, werde ich davor stehen und mich in meiner vollen Schönheit anschauen. Ich denke, als gesunder Mensch kann man das nicht so ganz nachempfinden. Und doch, denke ich, ist es eine wunderbare Hoffnung, die uns allen zur Verfügung steht. Advent bedeutet auch, was immer auf uns zukommt in unserem Leben, wir dürfen nicht den Blick für das Kommende aus den Augen verlieren. Ist dein Amen angebracht? Ich denke, bei all den Dingen, die in unserem Leben auf uns zukommen, und schöne Dinge und weniger schöne Dinge, wir dürfen nie diesen Blick auf das Kommende aus den Augen verlieren. Seht ihr, ich glaube, der Himmel, so wunderbar wie er sein wird, nicht nur wegen der Dinge, die dort sein werden, sondern er wird noch viel wunderbarer sein für die Dinge, die dort nicht sein werden. Denn es heißt in der Offenbarung, es wird dort keine Tränen mehr geben, keine Schmerzen, keine Trauer, kein Leid. Und ich füge jetzt einfach weiter, keine Arthritis, kein Rheuma, kein Krebs, keine Depressionen. Dieser Gedanke, den könnten wir noch weiterspinnen. Seht ihr, ich denke, dass es im Himmel einmal viele Berufe geben wird. Schöne Berufe. Gärtner zum Beispiel. Ich werde Gärtner im Himmel. Es wird dort einen Garten geben, den Garten Eden. Es werden dort wunderbare Blumen geben. Ich denke, es werden auch Fliesenleger gebraucht, denn es heißt dort, dass die Straßen mit goldenen Fliesen verlegt sind. Und die müssen doch immer wieder auch geputzt werden. Oder Köche. Es wird ein riesiges Gastmahl sein. Jesus spricht davon, dass es ein Hochzeitsmahl sein wird. Was glaubt ihr, was dort aufgetragen wird? Wie viele Köche es da braucht, um das vorzubereiten? Oder Weinbauern auch, nicht? Es wird köstlichen Wein geben. Das ist meine Vorstellung vom Himmel. Aber eines weiß ich auch, es wird manche Berufe nicht mehr geben. Es wird manche Berufe nicht mehr geben im Himmel. Keine Chirurgen brauchen wir nicht mehr. Keine Psychotherapeuten, keine Psychologen, keine Rechtsanwälte, Entschuldigung, Bernhard. Keine Zahnärzte. Und auch keine Bestatter. Und ich denke, diese Leute, die sollten rechtzeitig daran denken, sich beruflich umzusatteln. Aber Spaß beiseite. Auch wenn wir gesund, jung und agil sind und meinen eigentlich das Leben noch vor uns haben, dann ist es so außerordentlich wichtig, dass wir rechtzeitig uns mit dem Gedanken befassen, eines Tages in der sichtbaren Herrlichkeit Gottes zu stehen. Oh ja, wir sagen, im Lobpreis stehen wir auch schon in der Gegenwart Gottes. Oh ja, aber es ist noch nicht wirklich die sichtbare. Die sichtbare wird noch so unvorstellbar wunderbarer und schöner sein. Das hat nichts mit Lebensfeindlichkeit zu tun. Ganz im Gegenteil. Es hat einfach damit zu tun, dass der Himmel kein Märchen ist. Kein Märchen für kleine Kinder, keine Einbildung von irgendwelchen menschlichen Fantasien, sondern der Himmel ist eine Realität. Und damit sollten wir uns auseinandersetzen. Blaise Pascal, der ist ein Schweizer oder französischer Philosoph, der hat einmal geschrieben, weil wir in unseren Gedanken dauernd mit der irdischen Zeit, kaum aber mit der Ewigkeit beschäftigt sind, wir uns jener in unserer Vorstellung, wird jene in unserer Vorstellung immer größer, diese aber immer kleiner. Er meint, unser irdisches Denken wird immer größer und die Ewigkeit wird immer kleiner, sodass wir aus der Ewigkeit ein Nichts und aus dem Nichts eine Ewigkeit machen. Ja, ein kluger Satz, über den man sich einfach mal Gedanken machen sollte, was er damit gemeint hat. Ich komme noch zu einem dritten Punkt, denn der ist auch wichtig. Ein dritter Punkt, ein letzter Punkt, vielleicht der wichtigste überhaupt. Was auch immer auf uns zukommt, wir sollten darauf achten, auch wirklich am rechten Ziel anzukommen. Was auch immer im Leben auf uns zukommt, es ist wichtig, darauf zu achten, dass wir am richtigen Ziel ankommen. Und es war Thomas, der ja hier in diesem Abschnitt, wir haben ihn nicht gelesen, aber ein paar Verse weiter sagt, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg dorthin wissen? Johannes 14, Vers 5 ist das. Thomas wird oft so als ein Skeptiker hingestellt, als der ungläubige Thomas, sagen wir auch, oder der Zweifler. Aber ich denke, Thomas war eigentlich ein grundehrlicher Mensch, der Sache auf den Grund gehen wollte und der sich nicht mit einer billigen oder vielleicht nur einer unvollständigen Antwort zufrieden gab. Und deshalb fragt er Jesus, wie komme ich denn dorthin? Eine Frage eigentlich, die jeden von uns angeht. Und Thomas sagte, Herr, sage uns, wie werden wir dorthin kommen? Und Jesus gibt ihm eine wunderbare Antwort darauf, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es ist eine dieser wunderbaren sieben Worte, die wir in der Bibel finden, wo Jesus sagt, ich bin. Und wir kennen diese Worte vielleicht, aber dann könnte man darüber mal eine eigene Predigt machen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin bewusst, dass in unserer heutigen so multitoleranten Zeit diese Aussage in den Ohren mancher Menschen ungeheuerlich klingt. In einer Zeit, wo Ausgrenzung ein strafrechtlicher Tatbestand ist, ist es sogar gefährlich, in einer Predigt das zu sagen, dass Jesus der einzige Weg ist. Für Menschen unserer Zeit ist es einfach ungeheuerlich. Es war auch damals für die Menschen schon ungeheuerlich, deshalb haben sie Jesus gekreuzigt. Und weil es heute auch so ungeheuerlich noch immer klingt, würde es genug Menschen geben, die ihn heute auch deshalb kreuzigen würden. Aber Jesus sagte nicht, folgt mir nach, ich bin ein Weg neben vielen anderen Wegen, sondern er sagte, ich bin der Weg. Der einzige Weg. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Der schottische Prediger Alistair Begg, der erzählte einmal von einer Ordinationspredigt, wo ein junger Pastor, ist offensichtlich dort so der Fall, dass der getestet wird und gefragt wird. Und man hat ihn gefragt, eine ganz absurde Frage. Wenn ein Hund stirbt, kommt dieser Hund in den Himmel? Was würden Sie auf diese Frage antworten? Und alle waren sehr gespannt, was dieser junge Mann daraufhin antworten würde. Und ihr wahrscheinlich seid genauso gespannt jetzt, nicht? Und er überlegte lange. Er überlegte sehr lange. Und dann sagte er Folgendes. Ja, wenn der Hund während seines Lebens bezeugt hat, dass Jesus allein der Weg in den Himmel ist, dann ist er jetzt auch im Himmel. Nur wer an Jesus glaubt, nur wer während seines Lebens sich Jesus anvertraut hat, sich anvertraut hat, dass er der einzige Weg in den Himmel ist und dass wir nur durch ihn zum Vater, in die Gegenwart des Vaters kommen, ans Ziel kommen können, der wird dort auch ankommen. Als Jesus die Verzweiflung seiner Jünger sah, nachdem er ihnen gesagt hatte, dass er eine Zeit von ihnen weggehen würde, gab er ihnen dieses wunderbare Versprechen. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und ich denke, wir müssen auf jedes Wort hier achten, was Jesus hier sagt. Ich komme. Ich komme. Ich werde euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist die Adventbotschaft. Jesus sagt, ich komme. Ich komme deshalb, um euch zu holen. Ich komme, die zu holen, die meine Nachfolger sind, die meinem Wort gehorcht haben, die ihr Leben mir anvertraut haben. Und ich hole sie, damit sie auf ewig dort sind, wo ich bin. Und hören wir diese Ausschließlichkeit in diesen Worten? Niemand anderer wird kommen. Kein Engel, keine Lehre, keine gute Tat wird uns dorthin bringen. Es ist Jesus, der kommen wird. Und er wird dich und mich an seiner Hand nehmen und sagen, du hast während deines Lebens mir vertraut, dass ich dich zum Vater bringen werde. Und nun bin ich hier, um dich zu holen. Und ich möchte mit einer Begebenheit abschließen. Ich möchte euch eine Begebenheit, eine wahre Begebenheit, die erst vor wenigen Wochen geschehen ist, hier erzählen. Als vor ein paar Wochen ein lieber Freund und Bruder von uns plötzlich und unerwartet starb, da war die Trauer sehr groß. Die Trauer bei allen, die ihn gut gekannt haben und die ihn als einen wunderbaren Menschen geliebt haben. Aber ganz besonders bei seiner Frau, bei seiner Gattin. Und als wir mit ihr sprachen, da sagte sie uns, wisst ihr, der größte Trost war eigentlich der, als ich ihn dann im Krankenhaus sah, zum letzten Mal, nachdem er gestorben war, als er dort so lag, da sah ich auf seinem Gesicht ein unglaublich friedvolles und wunderschönes Lächeln. Und ich fragte mich, warum dieses Lächeln? Nun, es ist ganz klar, weil ich denke, in dem Augenblick seines Todes, da sah er Jesus kommen. Und er sah Jesus kommen, der ihn persönlich abholte, um ihn in die Gegenwart des Vaters zu bringen. Und noch etwas erzählte sie uns. Sie sagte, als sie ins Krankenhaus kam, wusste sie, was passiert war. Und der Arzt kam ihr schon entgegen mit einem sehr ernsten Gesicht und sagte, er ist uns während der Operation einfach entglitten. Und ich denke, wunderbar, entglitten. Aber nicht ins Nichts gefallen, sondern er ist in die Hände seines Herrn gefallen. Und es gibt keinen größeren Trost, als das zu wissen von einem geliebten Menschen, wenn er nicht mehr unter uns ist. Seht ihr, ich bin absolut überzeugt davon, dass im Sterben eines Kindes Gottes Jesus persönlich kommt, um ihn abzuholen. Ich komme, hat Jesus gesagt, um euch zu holen, damit ihr seid, wo ich bin. Du möchtest wissen, wie du in den Himmel kommst? Du möchtest wissen, wo der Weg lang führt? Dann solltest du wie Thomas Jesus sagen, Herr, ich kenne den Weg nicht, aber du kennst ihn. Bitte führe du mich. Und Jesus wird dir antworten und sagen, vertraue dem Vater, vertraue mir, dass ich dich führen werde. Und ich werde dafür sorgen, dass du am Ziel ankommst. Amen. Ich möchte noch einmal beten und dann das Lobpreisteam bitten. Vielleicht können wir dieses letzte Lied nochmal sagen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das ist, was wir beim Opfer, glaube ich, gesungen haben, dass wir das noch einmal singen. Aber lasst uns zuerst noch einmal beten. Vater, wir wollen dir danken für diese wunderbare Botschaft, die hier in deinem Wort steht, wo du uns ermutigst und sagst, macht euch keine Sorgen. Lasst euch nicht von den Sorgen in diesem Leben überrumpeln. Vertraut mir. Und ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen heute, der hier hereingekommen ist mit diesem Herzproblem, dass du zu ihm sprichst und dass er jetzt im Herzen sagen kann, ich gebe sie dir, Herr. Ich gebe dir meine Gedanken, meine Sorgen, meine Unsicherheiten, meine Probleme. Danke auch, dass wir diese Verheißung von dir haben, dass es eine Ewigkeit, dass es einen Himmel gibt, einen Platz, wo es Tränen und Sorgen und Leid und Not nicht mehr geben wird. Und dass wir uns auch darauf freuen dürfen, dass auch dieser Tag kommen wird, wo wir vor dir stehen. Und Herr, wir danken dir für das Dritte und das Wichtigste, dass du allein der Weg bist. Und ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen, der heute hier ist und diesen Weg noch nicht beschritten hat und dich noch nicht wirklich angenommen hat, als seinen Führer, der ihn in die Ewigkeit bringen kann, dass du ihn nicht loslässt, ehe er nicht diese Entscheidung getroffen hat. Ich bitte das in deinem Namen. Amen.